Hallo Anaida.
Hallo Christoph.
In dieser Episode sprechen wir über etwas, das alle tun. Und sie tun es gerade auch und vor allem in diesen Sommermonaten.
Sommermonate, das bedeutet Reisezeit. Auf jeden Fall für viele hier in der Schweiz und denen, was gut geht. Und wir alle, die gerade dabei sind, die Koffer zu packen, online eine gute Wohnung zu suchen oder das VW-Büsli einrichten, für die oder uns, könnte ich sagen, könnte es ein bisschen unangenehm werden, weil TouristInnen wollen wir irgendwie alle nicht so richtig sein.
Wir wollen es nicht sein, aber sind es trotzdem.
Wir sprechen darüber, welchen Impact diese Industrie hat, die TouristInnen bedient. Mit ihren Angeboten, mit ihren Verführungen auch.
Und wir wollen nicht moralisch sein, sondern wir wollen wirklich hinter die Strukturen dieser Industrie ein Stück weit schauen.
Treibhaus, der Klimapodcast.
Mit Christoph Keller.
Und Anaida Fierz.
Anaida, wie gesagt, wir sprechen in dieser Episode über Tourismus, über die Tourismusindustrie. Wir reden auch darüber, was sie für Bedürfnisse generiert. Und ich glaube, obwohl das jetzt vielleicht nicht besonders attraktiv klingt, dass wir zuerst einmal klären sollten, worüber wir eigentlich sprechen. Wir reden ja von Touristinnen und Touristen. Und jetzt, was heißt das überhaupt, ein Tourist sein, eine Touristin sein? Was beinhaltet das ganz genau?
Located about 80 kilometers or 50 miles north of Bangkok, the ancient city of Ayutthaya was Thailand's capital from the 14th to 18th century. Today, you can find remarkable temple ruins that date back to that period.
Wie das Wort sagt, tourt ein Tourist, eine Touristin. Touristinnen sind in Bewegung. Ich würde sagen, auf dieser Tour ist der Tourist, die Touristin in einer Konsumhaltung in erster Linie. TouristInnen konsumieren die Orte, die Landschaften. TouristInnen reisen oft entlang der Empfehlungen der Tourismusbranche.
Sie schauen sich also, wenn ich dich richtig verstehe, genau das an, was ihnen angeboten wird. Sie schauen sich das an, was sie in den Katalogen finden. Und am Ende stehen sich dann alle auf irgendwelchen Hotspots auf den Füßen herum.
Sie protestieren gegen immer mehr Touristen. Gegen rasant steigende Mieten, gegen massive Umweltschäden durch Kreuzfahrtschiffe und Bettenburgen. Auf den Balearen wie hier auf Mallorca, auf den Kanarischen Inseln, in Barcelona oder in Venedig.
Overtourism entsteht, wenn zu viele TouristInnen vom selben konsumieren wollen. Nachfrage übersteigt das Angebot und es gibt in Rom beispielsweise nur einen Trevi-Brunnen, im Himalaya nur einen Mount Everest. Und auch Santorini gibt es nur einmal. Es gibt diesen Satz, der Hans Magnus Enzensberger zugeschrieben wird, und der lautet: Der Tourismus zerstört, was er sucht, indem er es findet.
Diesen Satz finde ich schon sehr prägend. Der Tourismus zerstört, was er sucht, indem er es findet. Und mir ist eben aufgefallen bei der Recherche, dass es tatsächlich Menschen gibt, offenbar, die reisen an bestimmte Orte nur und exklusiv, um da ein Selfie zu machen. In Rom beispielsweise, habe ich gelesen, gibt es die St. Lazarus Kirche und dort gibt es ein Spiegelbild. Wenn man sich da hinstellt, kann man sich selber fotografieren mit einer barocken Decke im Hintergrund und da stehen tatsächlich Menschen Schlange, um nur ein Selfie zu machen. Und ich glaube, das zeigt so ein Stück weit, wie eben diese Tourismusindustrie funktioniert.
TouristInnen haben, wie alle KonsumentInnen, eine bestimmte Erwartung an ein Produkt, also an die Reisedestination. Die Reisedestination als Produkt mit einem bestimmten Label, mit einem Preis und dafür, dass meine Erwartungen erfüllt werden, zahle ich.
The stunning Phang Nga Bay covers 400 square kilometers or 150 miles and can be found in the Andaman Sea between the island of Phuket and the mainland of southern Thailand.
Tourismus und Konsum, du hast es gesagt, das geht Hand in Hand, aber ich habe mich dann gefragt, gibt es nicht doch auch etwas anderes noch? Also gibt es nicht eine andere Haltung, mit der wir unterwegs sein können, wenn wir reisen, wenn wir etwas anderes suchen? Also gibt es nicht Menschen, die anders unterwegs sind und eben nicht konsumieren wollen, sondern vielleicht sogar etwas geben wollen, die etwas teilen wollen mit anderen oder sich zumindest so in der Welt bewegen, dass sie sich nicht an Orte hinbewegen, wo sie schon wissen, wie es da sein wird, sondern sich zumindest verunsichern lassen wollen.
Für diese Episode haben wir mit zwei Menschen gesprochen, die wirklich versucht haben, nachhaltig Ferien zu machen, nachhaltig wegzugehen.
Die erste Person ist Romain Bayer. Er ist Ingenieur von Beruf und erzählt hier, was er erlebt hat bei einem sogenannten Bergwaldprojekt.
Hallo, ich bin Romain Bayer vom Beruf Maschinenbauingenieur und ich habe im letzten Dezember eine richtig besondere Woche in Trin im Graubünden verbracht. Ich war Teil vom Bergwaldprojekt. Bergwaldprojekt ist eine gemeinnützige Organisation, die sich dafür einsetzt, Wälder besonders in Bergregionen zu schützen, zu erhalten und zu pflegen. Die Idee dahinter ist ziemlich einfach. Menschen wie ich dann packen freiwillig im Wald mit an, um direkt etwas für die Umwelt zu tun. Unsere Gruppe, die war total bunt gemischt. Leute natürlich aus der Schweiz, aber auch aus Deutschland. Alle aus ganz unterschiedlichen Berufen und Lebenswegen. Aber was uns verbunden hat, war die gemeinsame Leidenschaft draußen in der Natur, etwas zu bewirken. Was haben wir gemacht? In Trin haben wir auf einer Trockenwiese gearbeitet. Das sind besondere Wiesen. Auf diese Flächen wachsen richtig alte Traubeneichen. Einige zählen zu den ältesten der Schweiz. Und unsere Aufgabe war es, mit Rechen und Planen das Laub zu entfernen. Weil wenn das Laub liegen bleibt, der Boden sich mit Nährstoffen anreichert und die Trockenwiese eigentlich bedroht ist. Was auch für mich, also ich habe viel gelernt in dieser Woche. Wir haben Laubhaufen erstellt und diese Laubenhaufen wären dann wie kleine Lebensräume für Tiere. Und somit haben wir einen Beitrag zu Biodiversität geleistet. Neben der Arbeit haben wir auch viel über Bäume gelernt, etwas wie man Fichten mit und Weißtannen unterscheidet. Und wir haben auch an einem sehr spannenden Feldversuch im Flims vorbeigeschaut, bei der untersucht wird, wie sich Trockenheit und höhere Temperaturen auf die Vegetation auswirken. Physisch war die Woche sehr fordernd. Jeden Tag draußen arbeiten, auch im Dezember. Laub brechen, sägen, manchmal wirklich bei richtig frischen Temperaturen. Aber ehrlich gesagt, die Kälte hat mir nichts ausgemacht. Man wird warm durch die Arbeit und diese klare Luft und schöne Luft hat unglaublich gut getan. Und das war eigentlich großartig. Ein Moment, den ich nie vergessen werde, wir haben einen frischen Tierkadaver entdeckt. Ziemlich sicher das Werk von einem Wolf. Musste auch gemeldet beim Forster. Ein sehr stiller und intensiver Moment, der uns daran erinnert, dass wir wirklich mit in der echten wilden Natur sind. Was ich aus dieser Woche mitgenommen habe, geht weit über Muskelkater hinaus. Ich habe gespürt, wie gut es tut, die eigene Komfortzone zu verlassen, neue Aufgaben zu übernehmen und direkt eigentlich etwas Positives für die Natur zu bewirken. Ja, das ist meine Erfahrung und ich möchte eigentlich hier jedem empfehlen, da sowas mitzumachen in seinem Leben.
Und jetzt hören wir Uschi Gillmann. Sie ist Szenografin, Ausstellungsmacherin und sie war Professorin an der Kunsthochschule in Darmstadt.
Es ging jetzt bei unserem Projekt darum, im Rahmen dieses Nationalparks eine große Fläche, die eigentlich mal Wiese war, Magerwiese, Weideland, die wieder dazu zu machen, weil da wurde lange nichts mehr getan, die wurde nicht mehr bestoßen von Rindern und es wächst halt alles zu mit Sanddorn, Weißdorn, Ahornschösslingen. Und wir waren 25 Leute und du stehst früh auf, 7, oder? so Lagergroove mit Mehrbettzimmern. Dann gibt es so eine Einführung in den Tag, was so ansteht. Dann läuft man auf diese Fläche hoch und das war im Februar, es war so um 0 Grad rum. Und dann arbeitest du eigentlich 8 Stunden. Meine Lieblingsarbeit, ne, diese Weißdornbäume raushacken mit den Wurzeln. Ne? Dann hackst du mit einer wunderbaren Hacke, oder? Und dann musst du noch die Wurzeln durchsägen. Also es gab Trupps, die haben nur rausgehackt. Die anderen mussten das zu einem Schredder dann, zu einem Häcksler bringen. Eine andere Aufgabe war alte Militär-DDR-Zäune, die so im Boden vergraben waren, diese Betonpfähle zu entfernen und auszugraben. Und dann gab es noch eine andere Aufgabe, Absperrungen für die Wanderer an der Küste, die ja erodiert dort, diese Sandküste, dort irgendwie 16 Absperrungen wieder aufzubauen. Und dann hast du auf der Fläche, ne, gibt's dann die Suppe am Mittag, die jemand hochbringt mit dem Lastenwelle. Und was das Spannende halt daran ist, dass du natürlich auch viel erfährst. Also es waren Ranger dabei von dem Nationalpark, die das natürlich angeleitet haben, damit du das auch richtig machst. Dann war die Nationalparkleiterin, hat am Abend Vorträge gemacht. Dann gab's so eine Station von der Uni Greifswald, so eine Forschungseinrichtung, wo diese Professorin, die da 40 Jahre lang das geleitet hat und über irgendwelches Seegras geforscht, die kam und hat erzählt über ihre Forschungen. Dann kam so eine Naturführerin, die dort aufgewachsen ist, kam und hat erzählt und hat eine Exkursion gemacht durch die verschiedenen Naturgebiete. Und das ist natürlich super, weil du A, Kontakt hast mit Leuten, die dort leben und arbeiten. Oder das, wo du sonst ja eigentlich nicht so kriegst. Also was die Natur betrifft, bist du natürlich viel intensiver mit dabei und guckst halt auch aufmerksamer, weil du ja damit arbeitest. Ne? Das war insofern speziell, weil nach dieser Woche habe ich mich natürlich als Wissende gefühlt. Ne? Und auch wo ich da mit dem Fahrrad über die Insel bin und so, die paar anderen, die da rumgelaufen sind, habe ich das Gefühl gehabt, ich bin jemand anderes, weil ich ja eine andere Rolle hatte und weil ich mehr weiß. Also von dort her habe ich mich irgendwie anders gefühlt und habe so ein bisschen mitleidig auf die Strandspaziergängerinnen dann geguckt. Ne?
Schauen wir jetzt genauer hin und dazu begrüße ich unsere Kollegin Anja Kollmus. Hallo Anja, schön bist du da.
Hallo Anaida, hallo Christoph.
Anja, du hast uns ein paar Zahlen und Fakten mitgebracht zu diesem Tourismus, zu dieser Tourismusindustrie. Und vielleicht beginnen wir mal mit den Zahlen zur Gesamtbranche, was das eigentlich ist, diese Tourismusindustrie.
Ja, die Zahlen der Welttourismusorganisation sind eindrücklich. Im Jahr 2024 waren weltweit fast 1,5 Milliarden Menschen als Touristen unterwegs. Die Zahl zeigt zwei Dinge. Erstens, das sind sehr viele Leute, die da unterwegs sind. Und zweitens, noch viel mehr Leute reisen überhaupt nicht. Weniger als ein Fünftel der Weltbevölkerung sind als Touristen unterwegs.
Sie sind aber ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die Tourismusindustrie ist, habe ich gelesen, mit einem Umsatz von über einer Billion Dollar der 10. größte Wirtschaftszweig weltweit.
Und die Zahlen steigen an. Stichwort Overtourismus. Wir reden von einem Wachstum von 4% pro Jahr. Das ist enorm. Und wir müssen wissen, dass von diesem Wachstum vor allem die Anbieter profitieren, nicht die Menschen vor Ort.
Aber wie ist es mit den Emissionen? Wie haben die sich entwickelt in den letzten 10, 20 Jahren? Wir wissen ja, es gibt Branchen, es gibt vielleicht auch ganze Regionen, von denen wir wissen, die haben ein Wachstum erlebt und trotzdem sind die Emissionen nicht gestiegen. Jetzt, wie ist das im Tourismussektor?
Das ist leider im Tourismussektor nicht so. Die Emissionen steigen circa um 3,5% pro Jahr. Und das ist etwa doppelt so viel, wie die CO2-Emissionen weltweit ansteigen.
Also sind wir da weit, und zwar sehr weit entfernt von Netto Null, wo wir allerspätestens im Jahr 2050 sein sollten. und wozu sich alle Länder im Pariser Klimaabkommen verpflichtet haben.
Ja, wir sind leider sehr weit davon entfernt. Tourismus ist eine sehr ressourcenintensive Branche. Jeder verdiente Dollar im Tourismus, so eine Studie, die im Fachmagazin Nature publiziert wurde, generiert 1 Kilogramm CO2. Das ist wirklich viel.
Und das liegt daran, nehme ich jetzt mal an, Anja, dass eben dieses Fliegen so stark zu Buche schlägt und eben auch an den neuen Tourismusangeboten. Stichwort immer weiter weg.
Ja, immer weiter, immer schneller, immer bequemer. Wir wissen, wie klimaschädlich der Flugverkehr und die Kreuzfahrtschiffe sind. Die Reise macht bei Weitem den größten Anteil des Klimafußabdrucks aus. Je weiter du fliegst, desto schlechter fürs Klima.
Wissen wir eigentlich alles, tun wir aber trotzdem die ganze Zeit. Ja, und das führt uns zu den Folgen, eben den Auswirkungen des Tourismus. Ich habe gelesen in einer Studie, die unter anderem von der Versicherungsgesellschaft Zürich in Auftrag gegeben wurde, dass allein in Australien 2/3 aller Destinationen wegen der Klimaerhitzung bedroht sind. Das heißt, 2/3 der Destinationen allein in Australien werden schlicht nicht mehr bereisbar sein, weil sie einfach möglicherweise gar nicht mehr existieren.
Ja, der Spruch von Hans Magnus Enzensberger, dass Tourismus zerstört, was er sucht, stimmt leider. Mit der Klimaerhitzung und dem steigenden Meeresspiegel verschwinden Strände, die enorme Hitze, das hat das spanische Tourismusministerium festgehalten, hält Menschen von Reisen in südeuropäische Destinationen ab. Und unvorhersehbare Wetterumschläge, Stürme und extreme Regenfälle, aber auch extreme Trockenheit oder Waldbrände zerstören genau das, was TouristInnen suchen. Die Schönheit von Landschaften, die unberührte Natur, schönes, angenehmes Wetter. All das ist nicht mehr garantiert und auch nicht mehr versicherbar.
Wir sprechen noch nicht von den sozialen Kosten, vom Anstieg der Wohnungspreise, Stichwort noch einmal Overtourism, von der Spekulation mit Objekten, die für Ferienwohnungen zur Verfügung gestellt werden, von Verdrängung. Wir sprechen nicht einmal vom Ressourcenverbrauch vor Ort in Form von Strom oder von Wasser.
Ja, Stichwort Wasser. Eine Studie hat kürzlich nochmals darauf hingewiesen, dass Dutzende Großstädte, darunter Städte wie Houston, Den Haag, Alexandria, Jakarta, so stark absinken, dass sie eines Tages vom Meer geflutet werden können. Grund dafür ist der sinkende Grundwasserspiegel und der steigende Meeresspiegel.
Ja, und das mit dem Grundwasserspiegel ist natürlich überhaupt ein großes Problem, insbesondere dort, wo zum Beispiel eben auch unzählige Swimmingpools mit Wasser gefüllt werden, wie an einigen Destinationen im Süden, wo eben wirklich sehr viel Grundwasser gebraucht wird, eben nur für diese Swimmingpools.
Aber wie beurteilen ausgewiesene ExpertInnen, die sich beruflich mit dem Thema Tourismus beschäftigen, die Situation?
Eigentlich gar nicht so anders, als wir das hier tun am Tisch. Eigentlich wissen wir alles schon. Ich habe mit Vera Thaler gesprochen. Sie ist Nachhaltigkeitsexpertin bei der Nichtregierungsorganisation Fair Unterwegs. Fair Unterwegs hat ein kritisches Auge auf die Entwicklungen des Tourismus und fördert andere nachhaltige Formen des Reisens. Und ich habe Vera Thaler zunächst gefragt, was denn die Projektionen sind, was das Wachstum der Branche angeht.
Die Branche wächst ganz rasant. Für 2030 bereits rechnet die Welttourismusorganisation mit 1,8 Milliarden internationalen Reisen. Und um sich das so ein bisschen vorstellen zu können im Vergleich, noch in den 1950er Jahren waren es gerade einmal 25 Millionen. Und Stand heute, Stand 2025, sind es bereits 1,4 Milliarden. Aber das heißt, in den nächsten 5 Jahren wird es nochmal um 0,4 Milliarden weiter wachsen.
Das heißt, bald ein Fünftel der Menschheit ist dann als TouristInnen unterwegs. mit natürlich auch Klimaauswirkungen. Jetzt sprechen wir über diese Klimaauswirkungen. Heute, das habe ich nachgelesen, macht der Tourismus 8,8% des globalen CO2-Ausstoßes aus. Ist das ungefähr richtig?
Das ist richtig. Du hast es eben bereits angesprochen. Der Tourismus verursacht schon jetzt fast ein Zehntel der weltweiten CO2-Emissionen. Und was besonders problematisch dabei ist, ist die Tatsache, dass die Emissionen durch touristische Aktivitäten jährlich doppelt so schnell wachsen als die Emissionen in den übrigen Wirtschaftssektoren.
Und warum ist das so?
Immer mehr Menschen reisen heutzutage. Einerseits gibt es eine stark wachsende Reiselust. Dann gibt es eine neue globale Mittelschicht, die gerade erst beginnt zu reisen. Und auch ganz wichtig, ein Boom von emissionsintensiven Reiseformen, beispielsweise eben Fernflüge und Kreuzfahrten.
Du hast das angesprochen, es ist diese neue Mittelschicht, die da entsteht. Also das sind diese wenigen Prozente der gut Situierten. Und auf wessen Kosten geht das Ganze denn am Ende?
Ja, wichtiges Stichwort. Eben Reisen ist nach wie vor ein Privileg, auch wenn dieses Privileg eben immer mehr Menschen ermöglicht wird. Trotzdem ist es aber nach wie vor so, dass 80% der Weltbevölkerung noch nie ein Flugzeug bestiegen hat. Also Fakt ist einfach, je wohlhabender, desto mehr wird gereist. Man sieht es sehr deutlich an den Schweizer und Schweizerinnen. Selbst sie fliegen im Vergleich zu den Nachbarländern doppelt so viel. Und das ist genau das Problem an der Sache, die Auswirkungen von unserem Reiseverhalten. Das trifft vor allem die Menschen, die selbst am wenigsten dazu beitragen. Also oft im globalen Süden, da wo die Klimaeffekte am deutlichsten zu spüren sind.
Umgekehrt wird die Tourismusindustrie natürlich einwenden, das sind auch die Menschen, die dann potenziell zumindest von diesen Reisenden profitieren können, weil TouristInnen bringen eben auch Geld, sie bringen Wohlstand, sie bringen Investitionen.
Richtig, aber auch da, auch in den Ländern vor Ort, ist es oft nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, der von diesen Investitionen wirklich profitiert. Eben gerade auch im globalen Tourismus, ein riesiges Problem ist die Leakage, also einfach der Fakt, dass das meiste Geld dann doch oft wieder aus den Ländern zurück in den Westen fließt.
Leakage heißt, das Geld bleibt nicht dort, wo die TouristInnen sich aufhalten, sondern geht eigentlich dann über die Agenten und die Agenturen dieser Tourismusindustrie wieder zurück in den Norden.
Und die Investoren, ja, richtig. Genau, und somit ist dann oft die lokale Bevölkerung, sie profitieren wenig, haben aber halt auch die negativen Auswirkungen, die Tourismus oft mit sich bringt.
Kommen wir zuerst mal zum Flugverkehr. Das ist ja, wenn ich dich richtig verstehe, Vera, der größte Verursacher von CO2 und von Klimaemissionen. Da gibt es ja Versprechen der Flugindustrie und auch der Flugzeugbranche und der Tourismusbranche, die eben besagen, wir haben das im Griff, wir senken unsere Emissionen. Was ist davon zu halten?
Ja, du hast es bereits erwähnt, die Flugindustrie selbst verspricht einiges. Es ist die Rede von effizienteren Flugzeugen, von nachhaltigem Treibstoff, Stichwort Sustainable Aviation Fuel, und auch von klimaneutralem Fliegen bis 2050. Die Realität, die hinkt allerdings sehr hinterher. Genau, Stand heute, die technologischen Lösungen sind einfach nicht ausreichend skalierbar. Und das voraussichtlich auch nicht bis 2050. Wenn man sich anschaut, der Anteil von nachhaltigem Treibstoff liegt aktuell bei weniger als 1%. Und auch der sogenannte Rebound-Effekt ist zu beachten. Also darunter versteht man, dass zwar der Treibstoffverbrauch pro Flug durch technischen Fortschritt reduziert werden kann. Gleichzeitig aber fliegen heute einfach mehr Flugzeuge durch diese Effizienzsteigerung und durch steigende Passagierzahlen. Und damit wird sozusagen der positive Effekt dann auch wieder zunichte gemacht.
Jeder und jede, der oder die das Flugzeug besteigt, weiß aber, dass er oder sie durch die Nutzung dieses Flugzeuges eben das Klima schädigt. Gibt es Untersuchungen, Vera, die erklären, warum die Menschen trotzdem fliegen?
Ja, der Mensch funktioniert etwas paradox und gerade beim Thema Ferien, Stichwort Erholung, da lassen sich die Leute nicht gerne reinreden. Das ist so, das will man sich gönnen, da macht man eine Ausnahme, auch wenn man sonst gerne umweltbewusst im Alltag lebt. Auf den Flug wird dann doch nicht so gerne verzichtet.
Weil diese Ferien, weil diese 2-3 Wochen im Jahr eben so zentral sind für die eigene Lebensgestaltung.
Für die eigene Lebensgestaltung. Und ich würde auch sagen, dass Reisen heutzutage auch zu einer Art Statussymbol geworden ist und es für viele Menschen einfach dazugehört. Ich würde sagen, dass heutzutage Reiseziele auch immer außergewöhnlicher und exotischer sein müssen.
Immer weiter weg. Und eine Möglichkeit, eben immer weiter wegzukommen, sind die Kreuzfahrten. Also das ist ja auch so ein boomender Sektor. Warum denn eigentlich?
Gute Frage. Es ist absolut paradox, dass die Klimakrise einerseits immer spürbarer wird und gleichzeitig die Kreuzfahrten mit ihrem enormen CO2-Ausstoß aktuell zu den am schnellsten wachsenden Tourismusformen zählt. Man beobachtet es überall, die Branche reagiert auf den Boom, es werden Kreuzfahrtschiffe ohne Ende gebaut, es werden neue Größenrekorde aufgestellt. Ja, und warum ist es so? Was ist der Reiz an dieser Art des Reisens? Ich vermute im alles in einem Paket, zu reisen, zu entspannen, gleichzeitig zu entdecken und das Ganze ohne, dass man den Koffer packen muss zwischendurch. Und auch toll, man hat rund um die Uhr Entertainment oder auch ein spannendes Bildungsprogramm. Das hängt von der Art der Kreuzfahrt ab und natürlich auch von Budget und Interesse. Aber ich habe es bereits vorhin angesprochen, ich bin überzeugt, ein Grund, warum diese Art zu reisen immer beliebter wird, ist eben die Tatsache, dass es immer exotischer, außergewöhnlicher sein muss und wir mit dem Schiff natürlich die Möglichkeit bekommen, auch die unberührtesten Flecken der Erde zu entdecken. Und das Ganze ohne, dass man ein großer Abenteurer sein muss. Vielleicht verdeutliche ich es an einer Zahl. Das beste Beispiel für mich ist die Antarktis. Dort hat sich die Zahl der Touristen seit den 90er Jahren verzehnfacht. Inzwischen reisen pro Saison, und das sind ja nur wenige Monate im Jahr, mehr als 100.000 Menschen mit dem Schiff ans südlichste Ende der Welt.
Und da verspricht jetzt ja die Schifffahrtsindustrie, gerade angesichts dieses Booms, den du ansprichst, Vera, eine grüne Transformation, dass eben diese Kreuzfahrtschiffe mit neuartigen Treibstoffen angetrieben werden. Was ist von diesen Versprechen zu halten? Gehen die weiter oder sind die anders gelagert als die Versprechen der Flugindustrie?
Es werden andere Dinge versprochen, aber auch hier vieles klingt gut. Am Ende ist es oft leider Greenwashing. Beispielsweise, du hast den Antrieb angesprochen, es wird heute oft auf LNG gesetzt statt auf Schweröl. Das ist zwar sauberer, aber nicht klimaneutral. Und auch hier das Problem, es gibt zwar saubere Schiffe, sie machen aber immer noch oft nur einen ganz kleinen Teil der Flotte aus, während der Rest weiterfährt wie bisher.
Und eben wie gesagt, wie du gesagt hast, eben mit Schweröl betrieben wird. Schweröl, das ja durchaus auch noch andere Nebeneffekte hat mit dem Ausstoß von Schwefel, von Schwefeldioxid und so weiter und so fort.
Genau, was sich dann natürlich auch auf die Bewohner vor Ort auswirkt. Oft hat man in Hafenstädte erhöhte Krebswerte, also massive Auswirkungen auch auf die Leute, die dort leben.
Jetzt sind also Transporte die großen CO2-Treiber, wir haben es gehört. Aber der Wasserverbrauch zum Beispiel an den Tourismusorten, der hat ja auch unglaubliche Auswirkungen.
Ja, ein großes Problem, das Wasser, vor allem weil typische Tourismusziele oft in Regionen sind, wo das Wasser sowieso schon knapp ist. Ja, und wenn dann halt noch Hotels und Pools und Golfplätze unglaubliche Mengen Wasser verbrauchen, dann wird es schnell problematisch.
Nächstes Stichwort, Landverbrauch. Also Tourismus, Infrastruktur braucht Land, Hotels brauchen Land, Wohnungen brauchen Land und damit einher geht ja dann oft auch ein Verlust an Biodiversität.
Ja, und auch da, wir haben den Boom angesprochen, die wachsende Anzahl von Touristen und damit steigt natürlich auch der Bedarf an touristischer Infrastruktur. Es hat auch soziale Auswirkungen, weil es kommt auch oft zu Vertreibungen von Einheimischen, die Platz machen müssen, um die Infrastruktur bauen zu können.
Wenn wir das zusammenfassen, Vera, dann könnten wir sagen, eigentlich zerstört zu einem großen Teil der Tourismus genau das, was die TouristInnen eigentlich bereisen wollen.
Ja, wir zerstören genau die Orte, die wir so gerne sehen wollen. Und selbst wenn eine Destination bereits existenzbedroht ist durch die Klimakrise, wird sie noch immer bereist. Last Chance Tourism, beispielsweise auf den Malediven, bevor sie untergehen, oder auch in den Polarregionen, bevor sie wegschmelzen, ist ein zunehmendes touristisches Phänomen.
Was heißt Last Chance Tourism?
Ja, man kann das wirklich einfach übersetzen, letzte Gelegenheit Tourismus, also bevor es zu spät sein könnte. Ja, und du hast es eben angesprochen, es betrifft Australien, es betrifft so viele Länder auf unserer Welt. Herkömmliche Reiseziele werden häufig ungemütlich und dass das so ist, sieht man auch an Trends wie Coolcation. Coolcation, darunter versteht man, dass heute immer mehr Menschen für ihre Ferien den kühlen Norden bevorzugen. Länder wie Norwegen, Island und Schottland bereisen.
Was schlägt denn deine Organisation vor, Vera? Was können wir tun und was wären die Perspektiven für eine Reisekultur der Zukunft?
Fair unterwegs hat die Glückformel erstellt und wir sind überzeugt davon, wenn die Leute nach diesem Prinzip reisen, dann ist schon einiges geschafft. Die Glückformel besteht aus 5 Buchstaben. G für gemächlich reisen, also wenn wir bewusst unterwegs sind, das heißt seltener fliegen, länger vor Ort bleiben. Das L, lokales bevorzugen, das heißt, wenn man beim Essen, beim Einkaufen die Menschen vor Ort unterstützt. Überraschungen zulassen, damit also abseits der Hotspots unterwegs ist. Dann ganz wichtig und entscheidend, CO2 und Ressourcen sparen. Das gelingt beispielsweise, indem man weniger ressourcenintensive Unterkünfte wählt. Dabei kann man auch auf zertifizierte Unterkünfte achten. Müll vermeiden, Wasser sparen. Und dann der letzte Buchstabe, das K, für korrekten Preis bezahlen, weil so kannst auch du als Reisender oder als Reisende zu den fairen Arbeitsbedingungen im Tourismus beitragen. Was wir auch sagen, und was ganz große Wirkungen zeigt, ist in der Nähe bleiben. Also statt die nächste Fernreise zu buchen, zu überlegen, ob die Reise vielleicht auch in der Schweiz oder der Umgebung stattfinden kann.
Das sind Dinge, die ich persönlich tun kann, um mit dieser Glücksformel eben nachhaltiger unterwegs zu sein. Leuchtet ein, aber In der Struktur, Vera, im strukturellen Rahmen, da braucht es ja, ich sage es jetzt mal ganz pauschal, internationale Regulationen, damit das so nicht weitergeht.
Richtig, es ist eindeutig die Politik gefordert, weil solange auf politischer Ebene nichts passiert, wird auch auf individueller Ebene, es werden die Individuen nicht einsehen, auf etwas zu verzichten. Es braucht also politische Entscheide. Es braucht Besteuerung von Kerosin. Es braucht vielleicht Verbote von Kurzstreckenflügen, so wie es in Frankreich bereits passiert ist. Genau, also der größte Hebel ist auf jeden Fall auf politischer Ebene. Was aber auch ganz wichtig ist, die Tourismusindustrie selbst ist gefragt. Sie sind gefragt, echte und nachhaltige Angebote zu schaffen. Dazu gehört zum Beispiel eben Langstreckenreisen weniger zu bewerben.
Das war Vera Thaler, Nachhaltigkeitsexpertin bei Fair Unterwegs. Ihr findet den Link in den Shownotes.
Ja, das sieht ja alles ziemlich düster aus, wie vieles eben düster aussieht, wenn wir über das Klima sprechen. Wir haben es mit einer Industrie zu tun, die wächst und zwar enorm, die mehr und mehr Treibhausgase produziert als der Rest der Wirtschaft, prozentual, aber auch absolut. Und es sieht nicht danach aus, als könnte diese Industrie in absehbarer Zeit ihren Carbon Footprint auch nur annähernd reduzieren. Stichwort Prognosen zum Flugverkehr, Stichwort Boom des Kreuzfahrttourismus. Und ich möchte das einfach nochmal sagen, damit werden eben auch Tourismusdestinationen zerstört.
Aber es gibt, wie gesagt, gute und nachhaltige Initiativen. Wir haben zwei Beispiele zu Beginn gehört von Romain Bayer, von Uschi Gillmann. Zweimal Einsätze in der Natur und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut ebenfalls in den Shownotes. Jetzt hast du aber, Anja, noch ein weiteres Gespräch geführt mit Dominik Sigrist und da geht es um das Projekt Salecina.
Ja, Salecina ist ein Begegnungsort im Engadin. Das 300 Jahre alte Haus ist ein selbstverwaltetes Ferien- und Kurszentrum. Es war und ist der Treffpunkt vieler Menschen, die sich Gedanken machen zur Natur, zur Gesellschaft. Und einer der Initianten, Dominik Sigrist, unter anderem auch Mitorganisator der Klimawanderung Schweiz, hat mir erzählt, wie sie den Ort auch mit ungewöhnlichen Ansätzen nachhaltiger machen.
Das Ferien- und Bildungszentrum Salecina ist in Maloja, in Bregel. Es ist schon lange ein ökologisches Tourismusprojekt und wir haben vor 3 Jahren Netto Null 2030 beschlossen in diesem Haus. Dieses Haus wird kollektiv getragen von einem Rat. Es hat etwa 11.000 Übernachtungen im Jahr, also es ist einer der größten Tourismusbetriebe im Bregel. Netto Null 2030 heißt, dass wir nicht nur das Haus klimaneutral machen wollen, was es eigentlich teilweise schon weitgehend ist. Wir möchten auch die Anreise und die Abreise klimaneutral machen. Das heißt, wir haben gesagt, ab 2030 gibt es keine An- und Abreise mehr mit fossilen Fahrzeugen.
Und gab es da irgendwie Widerstand oder wurde das sofort von allen gut geheißen?
Es gab eine Riesendiskussion, vor allem auch von italienischen Gästen, von den deutschen Gästen, die sehr oft mit dem Auto anreisen. Die Schweizer Gäste, die kommen häufiger mit dem ÖV, mit dem Zug und mit dem Bus. Und diese Diskussion hat dann dahin geführt, dass wir da bestimmte Konzessionen gemacht haben. Wir haben auch gesagt, wir geben dem Prozess länger Zeit. Die Transformation kann bis 2030 dauern. Im Moment ist es so, dass die Leute, die mit dem Auto kommen, eine Abgabe leisten. Wir haben das ausgerechnet, was für CO2-Preise dahinter stehen. Beispielsweise von Hamburg kostet das ein paar hundert Euro jetzt oder von Zürich irgendwie 100 Franken.
Das ist richtig teuer.
Das ist richtig teuer, ja. Und die Leute bezahlen das auch, die mit dem Auto kommen. Und das ganze Geld geht in einen Klimafonds. Dieser Klimafonds ist dazu da, um Leute zu finanzieren, denen der ÖV zu teuer ist. Was eigentlich komisch ist, weil im Allgemeinen findet man sehr günstige Tickets, vor allem wenn man frühzeitig bucht. Aber Gäste können ihr Ticket auf den Tisch legen und kriegen die Hälfte des Geldes zurückerstattet. Das finanzieren wir aus diesem Klimafonds. Wir finanzieren auch andere Projekte, zum Beispiel die Transformation der Lebensmittel. Also da ist auch noch Käse zum Beispiel und Milch. Fleisch wird wenig konsumiert, aber halt diese klassischen Bergprodukte, die sind ja auch nicht klimaneutral. Da suchen wir auch nach Lösungen. Gemüse aus der Region. Also auch so wird dieses Geld eingesetzt. Oder ein Lastenvelo von der Post nach Salicina, weil das ist eine bestimmte Distanz, kann man sein Gepäck mit dem Lastenvelo abholen lassen. Das wird auch aus diesem Klimafonds finanziert.
Und wer kommt zu euch und wie stehen Sie zu diesem Klimafokus, zu diesem nachhaltigen Fokus? Kommen Sie zu euch, weil ihr so nachhaltig seid? Oder ist das ein breites Publikum?
Salicina hat ein paar tausend Gäste im Jahr. SchweizerInnen, Deutsche, ItalienerInnen vor allem. Und die kommen im Sommer zum Wandern und im Winter zum Skifahren, also auch Langlaufen im Engadin. Sie kommen teilweise auch wegen der Geschichte von Salicina, weil Salicina hat eine rot-grüne Geschichte sozusagen. Aber eben nur teilweise. Salicina ist auch günstig. Es kostet nicht so viel wie die anderen Hotels. Es gibt eine Gäste-Selbstverwaltung. Das heißt, die Leute müssen auch mitkochen, mitputzen. Es ist wirklich eine gemeinschaftliche Aktivität, wenn man dort Ferien verbringt. Und darum ist es natürlich schon so, dass es mehr sensibilisierte Leute hat für diese Klimathematik. Aber wir haben wirklich auch gesehen, dass bei vielen engagierten, kritischen Leuten diese Klimadiskussion recht schwierig ist und auch recht neu ist.
Und warum ist das so?
Die klassischen Nachhaltigkeitsthemen sind ja auch soziale Themen, sind auch ökonomische Themen. Die sind eigentlich in Salicina immer schon behandelt worden. Das Ökologische bis zu einem gewissen Grad auch mit der Heizung. Es gibt schon lange eine klimaneutrale Heizung. Es gibt, wie gesagt, umweltfreundliche Lebensmittel und so weiter. Aber das Klima bringt eine neue Dimension rein, weil da geht es jetzt wirklich um Netto Null. Das heißt, nicht nur einfach die Hälfte oder vier Fünftel reduzieren, sondern wir müssen auf Null runter. Und das ist eine neue Dimension. Und Salicina ist ein Beispiel und es ist wahrscheinlich das einzige Gästehaus in der Schweiz, welches Netto Null 2030 anstrebt, inklusive der An- und Abreisemobilität. Und schon an dem Beispiel Salicina zeigt sich, wie schwierig das ist. Und es ist ja noch viel schwieriger bei anderen Häusern, zum Beispiel den Jugendherbergen, die sich auch Nachhaltigkeitsziele setzen. Oder dann, man muss sich das mal vorstellen, bei der großen Hotellerie, dass man da plötzlich nicht mehr mit dem Auto an- und abreisen soll. Also da gibt es sehr große Widerstände, auch beim Flugzeug natürlich. Die Schweiz als Land eigentlich von internationalen Gästen. Wir haben da wirklich ein Problem ökonomisch, weil da ganz viele Interessen dahinter stehen. Also insofern ist Salicina ein Beispiel, das zeigt, dass es funktionieren kann. Aber ob wir das dann skalieren können in die Breite, das ist für mich eine offene Frage.
Das war Dominik Sigrist vom Gasthof Hotel und Projekt Salicina. Ist das, was Dominik Sigrist hier erzählt hat, skalierbar, also modellhaft für das Reisen der Zukunft, Anja?
Ich denke, das hängt sehr von unseren Wünschen ab. Was wollen wir? Der Tourismus ist ja geprägt von einem Wunsch, weit weg zu reisen oder etwas möglichst Exotisches zu sehen oder möglichst luxuriös und bequem zu reisen. Und das alles führt zu einem großen Fußabdruck, ökologischen Fußabdruck. Wenn wir den Tourismus nachhaltiger gestalten wollen, als ganze globale Wirtschaft, dann braucht das sicher große politische und wirtschaftliche Hebel. Stichwort Kerosinsteuer, Stichwort Beschränkung des Flugverkehrs. Das braucht einen gesellschaftlichen und einen politischen Willen. Der lässt momentan noch ein bisschen auf sich warten. Wenn aber die Frage ist, kann ich als Person ein ethisches Leben führen und ethisch reisen, dann denke ich schon, solche Projekte wie Salicina oder die Einsätze, von denen wir gehört haben, das sind Beispiele, wie man tatsächlich etwas Neues erleben kann, raus aus dem Alltag kommt und gleichzeitig nachhaltig unterwegs sein kann.
Und Menschen, die ihre Ferien mit einer Tätigkeit verbringen, die sinnstiftend ist und die mit ihrer Arbeit auch etwas zu ihrer, zur Gemeinschaft beitragen, weil ich finde, es ist auch Arbeit, was wir gehört haben. Es ist nicht nur Urlaub, es ist ein anderer Zugang vielleicht, wie man seine Freizeit verbringt. Ich habe gleichzeitig das Gefühl, dass wir uns in einer doch auch privilegierten Diskussion befinden, nämlich wenn wir darüber reden, wie wir Ferien machen können und wie wir Ferien nachhaltig gestalten. Vielleicht das einfachste Beispiel oder das Beispiel, das mich am meisten nervt, dass die Flüge noch immer sehr viel günstiger sind in Europa, ich rede jetzt nur über Europa, als Zugverbindungen. Ich finde, die Nachtzüge sind zu teuer und die Flüge zu günstig. Und wenn wir darüber reden, eine Übernachtung in einem Ökodorf zu organisieren, muss man schon bedenken, dass diese Übernachtungen verhältnismäßig noch immer zu teuer sind oder teurer sind als Urlaub in einem, sagen wir mal, plakativ Hotelkomplex, vielleicht ein bisschen weiter weg. Ich finde, es ist in dem Zusammenhang wirklich die Frage, von was man ausgehen kann, was die Lebensumstände sind der einzelnen Menschen.
Meine Frage ist ja, welche Wunschmaschine wird eigentlich permanent angeworfen und woher kommt diese Wunschmaschine, die wir hier am Laufen halten? Dieser Wunsch eben, wir haben es jetzt x-mal gesagt, immer weiter weg, immer exotischer, immer spannender, immer interessanter. Und was hindert uns eigentlich daran, in diesem kleinräumigen, in diesem auch tätigen Raum zu sein, in den Beispielen genannt haben? Warum sind die eigentlich die Ausnahme und nicht die Regel? Ich glaube, da müssen wir ansetzen mit unseren Diskussionen. Und da sind wir natürlich sofort bei der Frage nach unserer Lebensgestaltung, wie wir arbeiten, wie wir unsere Zeit verbringen und wie manchmal eben auch frustrierend dieser Alltag ist, dass wir ihn so sehr kompensieren müssen mit diesen weiten Reisen.
Ich finde, es ist wichtig, Menschen nicht zu verurteilen für ihre Urlaubsentscheidungen, weil es wirklich auch darum geht, wie sind die einzelnen Möglichkeiten. Ich finde die Beispiele, wie gesagt, wunderbar, die wir gehört haben. Aber ich glaube, bis das eine Art von Tourismus wird, die wirklich noch populärer wird.
Aber Anaïda, wenn ich dir da widersprechen darf, ich bin gerne etwas unbequem, wenn Leute in meinem Freundeskreis reisen, fliegen. Ich finde, man darf durchaus die Leute darauf aufmerksam machen, gerade weil wir so privilegiert sind, dass wir uns gar nicht groß überlegen müssen, wo und wie viel wir fliegen. Wenn man seinen persönlichen Fußabdruck anschaut, ist es einfach einer der allergrößten Hebel. Und von daher, wir brauchen ganz große politische Veränderungen, aber wir dürfen auch, wenn wir schon uns auf den Lebensstil fokussieren, da dürfen wir auch ein bisschen unbequem sein, finde ich.
Ja, mit diesen Gedanken entlassen wir euch in den Sommer. Wir hoffen, dass ihr euch inspirieren lässt, die Diskussion weiterführt, die wir hier geführt haben, dass ihr vielleicht für einmal eine alternative Welt zum Flug, zum Camper, zum Büstli, zum Schiff, ich sage nur, ich glaube, Fahrrad ist gut, oder? Zu Fuß ist, glaube ich, auch gut. Wanderschuhe. Jedes Boot ohne Motor ist ebenfalls gut. Und Kanu zum Beispiel ist auch super, oder?
Oder Gleitschirm.
Gleitschirm.
Verlinkt uns doch auf Social Media, wie ihr diesen Sommer unterwegs seid.
Und wir hören uns im August wieder. Treibhaus macht Sommerpause im Juli und wir berichten dann, wie wir diesen Sommer verbracht haben. Danke Anja, danke Anaïda.
Danke Christoph, danke Anja fürs Kommen.
Danke Anaïda, danke Christoph.
Treibhaus, der Klimapodcast. Eine Produktion von Podcast Lab mit Anja Kolmus, Samuel Schläfli, Lena Schubert, Esther Petsche, Olivier Christe mit der Musik von Lukas Fretz und mit Anna-Ida Fierz und Christoph Keller.
Treibhaus ist zu finden auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch, ist zu finden überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir sind auch auf Frida, dem Kulturmagazin, und immer am dritten Wochenende des Monats on air auf Radio X. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik und Ideen, dann schreibt uns per Mail an mail@treibhauspodcast und gerne auch auf Instagram und auf LinkedIn.
Bis bald!